Gut, wie ich schon erwähnt habe mit den Kindern, es geht auch unter anderem jetzt hier um die Textstelle aus Matthäus 25 ab Vers 1, die 10 Brautjungfern, steht es bei mir. Und ich möchte die Verse 1 bis 13 erstmal vorlesen. Wenn der Menschensohn seine Herrschaft antritt, wird es sein wie bei 10 Mädchen, die bei einer Hochzeit aus Brautjungfern mit ihren Lampen den Bräutigam abholen sollten. Nur 5 von ihnen waren so klug, sich ausreichend mit Öl für ihre Lampen zu versorgen. Die anderen dachten überhaupt nicht daran, genügend Öl mitzunehmen. Als sich die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Plötzlich um Mitternacht wurden sie mit dem Ruf geweckt, der Bräutigam kommt, steht auf und geht ihm entgegen. Da sprangen die Mädchen auf und bereiteten ihre Lampen vor. Die 5, die nicht genug Öl hatten, baten die anderen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen antworteten, unser Öl reicht gerade für uns selbst. Geht doch in den Laden und kauft euch welches. Da gingen sie los. Nun in der Zwischenzeit kam der Bräutigam. Und die Mädchen, die genügend Öl für ihre Lampen hatten, begleiteten ihn in den Festsaal. Dann wurden die Türen verschlossen. Später kamen auch die 5 anderen. Sie standen draußen und riefen, Herr, mach uns die Tür auf. Aber er erwiderte, was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht. Deshalb seid wach und haltet euch bereit. Denn ihr wisst weder an welchem Tag noch an welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen wird. Als ich letztes Mal hier war, habe ich gepredigt dann über die Verse, was danach kommt. Wie der Mann im Ausland ging und manchen Menschen 5 Geldstücke gegeben hat, 2 und dann 1. Und wie dieses Mann zurückgekommen ist und abgerechnet hat mit diesem Verwalter. Und ich predige zurzeit aus irgendeinem Grund Matthäus rückwärts. Schon damals im Ostern habe ich die Geschichte aus Matthäus gelesen und seitdem bin ich dabei, meinen Weg vorwärts zu arbeiten. Und auch das nächste Mal, wo ich hier sein werde, werde ich auch weiter aus Matthäus 24 lesen, denn es geht um die Wiederkunft des Herrn. Und das darf und soll uns hier beschäftigen, was wird passieren, wenn Jesus wieder zurückkommt. Nun, dieser Predigttext wurde für viele verschiedene Dinge, und ich sage es ganz bewusst, schon missbraucht. Also, was ich für abenteuerlustige Geschichten aus diesem Text schon gehört habe, ich kriege graue Haare davon, ja? Und gut, langsam kriege ich sie sowieso, aber es ist einfach mal in manchen Regionen, wo ich schon unterwegs war, erstaunlich, wofür man diesen Text hinbiegen könnte. Ich möchte versuchen, nicht zu biegen, ich möchte versuchen, uns ein bisschen zum Nachdenken anzuregen. Jeder von uns hat dann wahrscheinlich eine etwas andere Übersetzung. Meine Übersetzung ist die Hoffnung für alle revidiert. Und das Erste, was bei mir hier aufkommt, wenn ich die Geschichte höre, denke ich, Mensch, das ist unfair, nicht wahr? Es ist schlichtweg unfair. Was ist unfair? Das Erste ist, soll ich nicht eine gewisse christliche Liebe erweisen und teilen? Also, das ist mein erster Gedanke, ja? Also, ich habe, sie haben es nicht, die bitten darum, es ist meine christliche Pflicht, nicht wahr, zu teilen. Aber sie tun es nicht. Das zweite Ding, was ich unfair finde, ist, die kommen dann an, die klopfen an, der Bräutigam sagt, euch kenne ich nicht, geh weg. Ganz schön hart, nicht wahr? Unsere Vorstellung von Gott manchmal ist eine liebevolle, gnädige Papa, der natürlich allen immer annimmt, egal wann, egal wo, egal was. Und das ist zum Teil auch richtig. Aber es gibt auch eine andere Seite von Gott, der Richter sein muss. Und es gibt auch einen Zeitpunkt, an dem es zu spät sein kann. Das sind hier die Worte von Jesus selbst. Jesus selbst gibt uns diesen Gleichnis. Und es ist für mich auch die verschiedenen Gleichnisse ja anzuschauen, um jetzt hier ein gewisses Bild zu bekommen, für wie es sein wird, wenn Jesus wiederkehrt. Wir haben letztes Mal vor ein paar Wochen gehört, dass Gott uns etwas anvertraut hat. Und wie hart er im Gericht ging mit dem einen Mensch, der eine einzige Silbermünze da vergraben hat. Wir haben gehört, dass dieses Mann, der zurückkommt von seiner Auslandsreise, erntet, wo er nicht gesät hat. Wir haben gehört von dieses harte Verwalter. Und nun hören wir das Gleiche nochmal. Andere Tonlage, andere Situation, aber eine gewisse Schärfe jetzt hier. Ich fange wieder mit Vers 1 an, wenn ich darf. Wenn der Menschensohn seine Herrschaft antritt, wird es sein wie bei 10 Mädchen, die bei einer Hochzeit als Brautjungfern mit ihren Lampen den Bräutigam abholen sollten. Hochzeit, sehr kulturell anders, nicht wahr? Wo ich aus Vereinigten Staaten herkomme, feiern wir unser Fest, wo wir zusammen essen, am Abend zuvor. Man fragt sich, warum? Vielleicht habt ihr schon ein paar Filme gesehen, wo man zusammenkommt zum Essen, am Tag vor der Hochzeit wird da gegessen. Weil nämlich bei uns, es ist Tradition in den Vereinigten Staaten, dass nach der Trauung, dass man ganz kurz Kuchen anschneidet und dieses Brautpaar abhaut. Sofort in diesem Moment eine Flitterwoche. Und wer möchte feiern ohne die wichtigste Gäste? Das verläuft sich sehr schnell. Ich kam nach Deutschland und es gab so eine Hochzeit. Das erste Mal war ich dazu eingeladen. Und es war eine christliche Hochzeit. Und das ging bis 1 Uhr morgens. Und da wurde gespielt und da wurde ein bisschen das erste Mal wurde nicht getanzt, das zweite Mal schon, aber da wurde dann verschiedene Anspiele gemacht und da wurde wirklich ein kreatives Miteinander. Und es tat mir echt so leid für diese arme Brautpaar, weil ich dachte, wann hauen sie endlich ab? Also werden sie jetzt um 1 Uhr morgens ins Auto steigen und irgendwo hinfahren, um ihre Flitternacht irgendwo zu verbringen? Es hat bei mir hier oben nicht Klick machen können. Es war ganz anders. Und natürlich weiß man jetzt, und ich wenigstens, dass hier es anders handgehabt wird. Und das ist auch gut so. Warum muss ich so standesarm? Warum darf der Pastor das nicht tun? Und so weiter. Es sind viele, viele, viele verschiedene Unterschiede. Und auch hier sehen wir auch, dass es ein bisschen anders abläuft. Damals wurden denn die Feste ganz anders gefeiert. Und da war tatsächlich normal, dass der Bräutigam zu einem Haus hinging, wo die Braut auf ihn gewartet hat. Und dann ging man weiter, dann zu diesem Festsaal. Und da hat man natürlich auch dann da gewartet. Und da gab es so diese Frauen, die mitgewartet haben. Das Kulturelle an sich ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste bei diesen Gleichnissen sind die Botschaften, die uns Jesus hier mitgeben möchte. Es steht hier auf Vers 2, nur 5 von ihnen war zu klug, sich ausreichend mit Öl für ihre Lampen zu versorgen. Die anderen dachten überhaupt nicht daran, genügend Öl mitzunehmen. Nun, was ist Öl? Ist das ein Zeichen für den Heiligen Geist? In manchen Pfingstkreisen, in denen ich schon unterwegs war, ist natürlich eine Lehre entstanden, der sagte, wenn du nicht genug Heiligen Geist hast, dann wirst du nicht im Himmel kommen. Wenn ich genug Öl hat, ja, wenn ich genug Heiligen Geist hat. Da muss ich sagen, da komme ich ein bisschen in theologische Schwierigkeiten. Auf jeden Fall ist Öl auch ein Gleichnis oder ein Symbol für den Heiligen Geist. Ob das hier so angewendet darf, weiß ich nicht. Wichtig ist allerdings zu wissen, dass es Menschen gibt, die klug sind und andere, die nicht so klug sind. Die 5 Münzen hatten, die 2 Münzen hatten, waren treu und die waren klug genug, das auch einzusetzen. Der eine vergraben hat, war dumm und nicht vorbereitet. Vielleicht ist das der Heilige Geist mit dem Öl. Vielleicht ist das die Freude am Herrn. Vielleicht ist es dieses wirklich in Gott tief verwurzelt zu sein. Vielleicht ist es einfach genug Ausdauer zu haben. Denn Öl wird genau wie der Akku meines Handys oder Laptops eine gewisse Zeit aushalten können, bis es denn nicht mehr geht. Die Reserven waren denn da. Nun, das ist das Gleiche, was jetzt hier bei Paulus passiert ist, passiert es auch hier. Als sich die Ankunft des Bräutigams verzögerten, wurden sie alle müde und schliefen ein. Nun, Paulus ist nicht eingeschlafen, sondern während er gepredigt hat, ist jemand eingeschlafen, vom zweiten Stock runtergefallen, musste wieder von den Toten auferweckt werden. Aber hier ist nicht davon gemeint, sondern dieses Zeitraum. Wann kommt Jesus wieder? Paulus gab einen ganz tollen Ratschlag. Ihr braucht nicht heiraten. Jesus kommt sowieso bald. Ich bin dankbar, dass wir diesem Ratschlag nicht folgen. Sonst werden wir schon als Christen biologisch schon ausgestorben. Irgendwann wird er kommen und Paulus war so fest davon überzeugt, dass es geschehen wird. Während er noch lebte, gab er diesen Vorschlag. Nun, wir haben gemerkt, 2000 Jahre später, die Ankunft von dem Bräutigam hat sich hinausgezögert. Und was passiert, wenn wir warten müssen? Man wird meistens ein bisschen müde. Vielleicht am Anfang regt man sich darüber auf, aber damals in den orientalischen Raum hat man das nicht getan, denn das gehörte dazu. Die haben ganz, ganz andere Verhältnisse zur Zeit wie wir. Wenn der Zug schon 2 Minuten zu spät ist, fängt man hier an schon zu schimpfen. Wenn der 20 Minuten nach der verabredeten Zeit in Afrika ankommt, ist man dankbar, dass überhaupt ein Zug angekommen ist. So, wir haben ganz, ganz andere Verhältnisse denn da. Und die taten das, was man normalerweise auch so tut. Okay, wie verbringen wir die Zeit? Es ist nachts, dunkel, kein elektrischen Strom. Ja, man schläft ein. Plötzlich. Und das ist genau das, was auch mit Jesus immer wieder das in Verbindung gebracht wird, wenn er sagt, ich komme. Eine Übersetzung sagt schnell. Eine andere Übersetzung sagt, ich werde plötzlich erscheinen. Unerwartet. Plötzlich um Mitternacht wurden sie mit dem Ruf geweckt, der Bräutigam kommt. Steht auf und geht ihm entgegen. Was wäre, wenn wir wüssten, mit ganzer Genauigkeit, Freitag, 13 Uhr, Jesus kommt wieder. Was würden wir denn so tun? Ich würde nicht diesen Teppich da legen. Das sage ich euch mit aller Entschiedenheit. Wir würden natürlich ganz anders, glaube ich, unser Leben leben. Nun, die Bibel sagt, wir können nicht Stunde oder Zeit oder Tag wissen. Nur der Vater im Himmel weiß das. Aber irgendwann wird der Bräutigam kommen. Irgendwann wird Jesus zurückkommen auf diesem Planet. Und wie werden wir reagieren in dem Moment? Wir erwarten es eigentlich, nicht wahr? Jeder von uns ist tief davon überzeugt, Jesus Christus wird irgendwann zurückkommen. Aber wirklich heute? Wirklich Ende der Woche? Nee. Also, wir leben so, als ob er nicht zurückkommen würde, aber doch wissen wir, dass es irgendwann passieren könnte. In dem Moment werden wir aus dem Schlaf wirklich gerissen. Und dann haben wir ein gewisses Problem. Vers 7 sagt, da sprangen die Mädchen auf und bereiteten ihre Lampen vor. Wieder Auslegungssache, was ist eine Lampe? Es soll euer Licht nicht unter Scheffel stellen, vielleicht unser Leben. Wir sollten Licht und Salz sein. Die haben ihr Leben in Ordnung gebracht, sagen manche Leute. Vielleicht haben sie ihr Verhältnis zu Gott in Ordnung gebracht. Vielleicht sind sie einfach nur wach geworden und haben in dem Moment dann alles so vorbereitet, wie man einfach sowas tun muss um Mitternacht. Ich will was sehen, ich brauche Licht. Und die fünf, die nicht genügend Öl hatten, kriegten Panik. Was machen wir nun? Wir können nicht mitlaufen, wir müssen selbst Licht sein. Wir müssen selbst irgendwie leuchten. Aber ich habe kein Öl. Hey, gib mir bitte was ab. Gib uns bitte was vom euer Öl ab, denn unsere Lampen gehen aus. Und Vers 9 sagt, die Klugen antworten. Unser Öl reicht gerade für uns selbst. Geht doch in den Laden und kauft euch welches. Mit dem Heiligen Geist in Übersetzung mit Öl habe ich schon ein paar Probleme hier. Ja? Wo kann ich den Heiligen Geist kaufen? Aber gut, vieles mit Auslegung sehr, sehr schwierig hier. Aber besorgt euch welches. Holt euch welches. Kauft welches irgendwo denn so ein. Bitte, bitte, ich kann mir wirklich diesen Gespräch vorstellen. Nein. Und das ist auch wichtig. Und das ist etwas, was ich einfach mal auslegen möchte. Es ist manchmal wirklich wichtig, seine eigenen Grenzen zu kennen und zu respektieren. Viele von uns Christen sind dazu gelehrt worden, unser Leben lang immer nett, immer freundlich, immer Ja zu sagen. Auch wenn wir dabei selbst kaputt gehen. Hätten diese fünf junge Damen von ihr Öl auch abgegeben, wären sie genauso in Finsternis gewesen. Und das geht nicht. Wir müssen Freiräume haben, in denen wir einen Schutz um uns herum aufbauen. Und das bedeutet auch immer wieder mal, dieses Wort Nein sagen zu dürfen. Nun, hier entdecke ich zwei Extreme. Ich kenne manche Leute, die ständig Nein sagen. Und da wünschte ich mir von ganzem Herzen, die würden öfter auch Ja sagen. Ja? Und es gibt manche Leute, die immer Ja sagen, und ich wünschte mir von ganzem Herzen, die würden lernen, Nein zu sagen. Das im Gleichgewicht zu bringen. Zu geben, zu dienen, ein Opfer zu bringen, ohne selbst auszubrennen. Ohne selbst dabei kaputt zu gehen. Das ist das, was Gott möchte. Gott möchte nicht, dass wir kaputt gehen. Paulus hat an anderer Stelle gesagt, dass wir einen Lauf laufen. Und wenn ich jetzt hier laufen würde, ein 50-Meter-Lauf, dann würde ich 12,8 Sekunden, okay, gut, 18,8 Sekunden, alles geben, was ich denn habe, ja? Aber wenn ich dann jetzt hier einen Halbmarathon laufen sollte, würde ich nicht vom Anfang an alles geben, was ich habe. Denn nach 400, 800 Meter würde ich dann am Boden zusammenbrechen. Es geht darum, ein christliches Leben ist wie ein Marathon. Ein langes, anhaltendes, immer wiederkehrendes Lauf. Und wir können nicht die ganze Zeit sprinten. Dann gehen wir kaputt. Wir müssen da auch mit dem, was Gott uns gegeben hat, haushalten. Mit unseren Kräften, mit unseren Ressourcen, mit unserer Zeit. Nicht immer ja, ja, ja und bitte nicht immer nein, nein, nein. Gott fragen, Herr, was ist dein Wille in diesem Moment? Und diese kluge Frauen haben erkannt, wir haben gerade eben noch genug für uns selbst. Und manchmal ist es der Schutz der eigenen Familie, wo man sagt nein. Manchmal ist es Schutz der eigenen Gesundheit, wo man Nein sagt. Vielleicht ist es auch zum Schutz des eigenen Glaubens, wo der Chef uns bittet, etwas zu tun, wo es ein grauer Bereich oder gänzlich falsch ist, wo wir sagen, nein, ich kann das nicht so. Die fünf, die nicht genug Öl hatten, gingen los. Und natürlich kam es, wie es kommen sollte. In der Zwischenzeit kam der Bräutigam. Jesus ist wiedergekommen. Und die Mädchen, die genügend Öl in ihren Lampen hatten, dürften ihn in diesen Festsaal hinein begleiten. Und dann wurden die Türen geschlossen. Es gab einen Schnitt. Ich hoffe, jeden hier im Saal weiß wirklich, dass Jesus Christus persönlich für dich gestorben ist. Dass du diesen Geschenk bekommen hast, der Erlösung. Dass Gott in dein Leben hineingekommen ist und dass du mit ihm diesen Weg gehst und auch gerne gehst. Denn eines Tages gibt es diesen Moment, wo wir nicht mehr im Nachhinein entscheiden können, Gott zu leben. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die meisten davon auch, muss ich leider bekennen, in den Vereinigten Staaten, die gesagt haben, ja, ja, ich bin christlich erzogen, ich kenne die Botschaft, ich warte, bis ich das Leben gelebt habe, genossen habe und dann werde ich irgendwann diesen Weg mit Jesus gehen. Aber jetzt möchte ich meinen Spaß haben. Aber es wird irgendeinen Zeitpunkt geben, wo es einfach zu spät ist. Und das wissen wir nie, wann diesen Zeitpunkt kommen wird. Die anderen fünf kamen später. Die haben draußen gestanden und gerufen, Herr, macht uns die Tür auf. Der Herr erwiderte, was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht. Ich denke immer wieder jetzt an dieses Gleichnis, was Jesus auch einige Kapitel danach auch gegeben hat, mit den Schafen und Böcken. Wo die eine dann die Leute im Krankenhaus, im Gefängnis besucht haben, die Essen und Trinken gegeben haben an die, die nichts hatten, die Kleidung gespendet haben, die da waren. Und die haben gesagt, Herr, wo warst du? Wir haben dich nicht gesehen. Und Jesus sagte, da, wo du das der wenigsten getan hast, der kleinste getan hast, da hast du es mir getan. Und die anderen haben gesagt, oh Herr, hätten wir gewusst, dass du da bist. Und dann werden wir bestimmt zu dir hingekommen. Und Jesus sagt, geh fort, ich kenne euch nicht. Die Warnung zum Schluss von diesen Textstelle. Deshalb seid wach und haltet euch bereit. Denn ihr wisst weder an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen wird. Wir sollten so leben, dass Jesus jeden Zeitpunkt und jeden Tag kommen darf. Dass wir genug Öl, dass wir genug Begeisterung, dass wir genug wirklich in Jesus sein haben, sodass wir leuchten können in seinem Auftrag. So dass die Welt da draußen Jesus sehen kann. Diese Frauen, diese Brautjungfrauen waren denn da natürlich nicht den Weg zu erleuchten oder zu hellen für den Bräutigam. Der Bräutigam wusste den Weg, sondern das Licht war da, um ein Licht auf den Bräutigam mitzuwerfen, um ihn in seinem Glanz zu verherrlichen. Was tun wir mit unserem Leben? Verherrlichen wir Jesus? Ich möchte eine letzte Textstelle lesen, das ist direkt davor, um diese Sache abzurunden. Das ist Matthäus 24, ab Vers 45. Wie verhält sich das denn? Oder wie verhält sich denn ein kluger und ein zuverlässiger Verwalter? Klug haben wir schon gehört. Das fragt Jesus die Jünger. Jesus sagt, sein Herr hat ihm die Verantwortung für alle Mitarbeitern übertragen. Er soll sie zu jeder Zeit mit allem Nötigen versorgen. Und dieser Verwalter darf sich glücklich nennen, wenn sein Herr ihn bei der Rückkehr gewissenhaft bei der Arbeit findet. Das sage ich euch, einem so zuverlässigen Mann wird er die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn aber ein Verwalter unzuverlässig ist und im Stillen denkt, ach was, es dauert noch bestimmt lange, bis mein Herr kommt, und er fängt an, seine Mitarbeitern zu schlagen und Trinkgelage zu veranstalten, dann wird die Rückkehr seines Herrn ihn völlig überraschen. Sein Herr kommt, wenn er nicht damit rechnet. Er wird den unzuverlässigen Verwalter hart bestrafen. Wörtlich steht da, in Stücken hauen und ihm den Lohn geben, den die Heuchler verdienen. Er wird ihn hinausstoßen dorthin, wo es nur Weinen und ohnmächtiges Jammern gibt. Der treue Verwalter. Für mich fasst das jetzt hier zusammen, was ich heute gepredigt habe und vor 2 Wochen gepredigt habe, mit den Münzen. Wo sind wir treu? Wo sind wir klug? Wo setzen wir das ein, wo Gott uns das gegeben hat? Und wo denken wir, ach, das hat noch Zeit. Das kann noch warten. Ach, Jesus kommt sowieso nicht wieder. Was soll das? Aber Jesus kommt jeden Tag neu in unserem Herzen. Und er fragt uns, ob wir es wissen oder nicht. Er klopft an, ob wir es hören oder nicht. Mein Kind, wo ist dein Leuchten? Mein Kind, wo ist deine Treue? mein Kind, wo setzt du das ein, was ich dir gegeben habe? Nicht für dich, sondern für mich. Genau wie diesen Schein von diesen Lampen nicht da war, um den Bräutigam den Weg zu zeigen, sondern auf ihm hinzuleuchten, um seine Pracht und Majestät und seinen Glanz zu zeigen. Genauso auch sollten wir dieses Leuchten in uns haben. Ich hoffe, wir sind klug. Und ich hoffe, dass wir nicht unzuverlässig sind. Und ich hoffe, dass wir wirklich uns freuen dürfen, dass Jesus mit uns diesen Weg geht. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du in meinem, auch in unserem Leben hineingekommen bist, Herr. Ich danke dir, Vater, dass du uns hilfst, einfach zu sehen, wo wir jetzt momentan stehen. Ob wir klug, treu, zuverlässig sind. Ob wir zu irgendetwas Nein sagen müssen. Oder ob wir, Herr, total abgedriftet sind von dem, was du eigentlich möchtest mit unserem Leben. Ich möchte bitten, Vater, dass diese Dringlichkeit deines Zurückkommens, deines Rückkehrs, unserem Herzen ganz neu erfüllt. Und ich möchte bitten, Herr, dass du uns allen darauf einfach mal abstimmst, sodass wir leben können, wie es dir immer gefällt. Begegne du uns, wenn wir jetzt gleich Abendmahl zusammen feiern werden, sodass wir wirklich ganz neu erfüllt werden können von dir, deine Liebe, deine Freude und dein Frieden, Herr. Danke von ganzem Herzen, Herr. Amen.